Kennt ihr eigentlich das Märchen von der Salzprinzessin? Ein verwitweter alter König möchte das Zepter an eine seiner drei Töchter weitergeben. Und die Tochter, die ihm am überzeugendsten darlegen kann, wie sehr sie ihren Vater liebt, die soll dann die Nachfolge antreten. Die beiden ältesten Töchter vergleichen ihre Liebe zum Vater mit Gold, mit Edelsteinen, mit wertvollen Stoffen. Und als dann die Jüngste an der Reihe ist, sagt sie, sie liebt ihren Vater so, wie nur eine Tochter es kann. Und auf das Drängen des Vaters, ja wie denn, vergleich das doch mal, sagt sie, ja, ich liebe dich so wie das Salz. Der Vater ist ganz erschüttert, denkt, hä, bin ich so wenig wert, wieder so ein Stück Klumpen Salz oder wie das, was man so im Salzstreuer hat. Die ganze Hofbelegschaft ist auch anwesend und sie hört die Beleidigung in seinen Augen. Und er kann gar nicht anders, als seine Tochter aus dem Reich zu verbannen. Sie darf erst dann wiederkommen, wenn das Salz wertvoller geworden ist als Gold, Edelsteine und wertvolle Stoffe. Wie das jetzt ausgeht, das Märchen, das verrate ich euch nicht. Das könnt ihr euch gerne mal angucken oder anlesen. Ich möchte aber uns in den Gedanken mitnehmen, wie wichtig ist eigentlich Salz? Ist Salz wichtiger als Gold, Edelsteine? Wie wichtig ist das? Also wenn wir kein Salz hätten, gar kein Salz. Ich habe das mal kurz gegoogelt, dann hat das auch körperliche Auswirkungen. Davon können wir krank werden, wenn wir gar kein Salz zu uns nehmen. Und ich möchte heute über Salz sprechen. Ich gebe euch aber keine Kochtipps, da wäre Ali viel besser. Obwohl vielleicht ein paar Rezepte würden vielleicht dem einen oder anderen Studenten weiterhelfen. Ich habe mal gehört, Essen verlängert durchaus das Leben. Nein, ich möchte mich hier auf das Beispiel beziehen, das Jesus hier verwendet in der Bergpredigt. Und zwar können wir nachlesen in Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Salz der Erde. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Diesen Bibelvers wird zumindest ab und zu mal zitiert. Die Bergpredigt, die hat gerade erst angefangen. Wir befinden uns noch ganz am Anfang. Die Seligpreisungen sind gerade abgeschlossen und es ist gleich der anschließende Vers. Wer die Seligpreisung nochmal nachhören möchte, könnt ihr euch dann auf dem YouTube-Kanal oder bei uns auf der Gemeinde-Homepage in den Podcast, da könnt ihr euch das nachhören. Und die letzte Seligpreisung, da geht es dann darum, dass Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie verfolgt werden. Und dass das dazugehört, wenn man ein Nachfolger von Jesus ist, dass man auch verfolgt wird. Und da sind die Jünger noch ganz ängstlich und denken, was ist jetzt? Jetzt hat Jesus uns gerufen, dass wir seine Jünger sind und wir haben Ja gesagt. Und dann spricht er hier von Verfolgung. Was ist eigentlich falsch mit ihm? Aber hier kommt dann der Auftrag von Jesus dazu. Und wir wollen mal sehen, was dieser Bibelvers uns zu sagen hat. Ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus betont das ihr. Er spricht die Jünger direkt an. Er spricht zu denen, die ihm nachfolgen. Es gibt viele Menschen auf der Erde, aber genau ihr seid das Salz. Und das galt damals für die Jünger und das gilt auch heute für uns. Wenn du Jesus heute nachfolgst, wenn du sagst, ja, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann gilt das auch heute für dich. Dann bist du das Salz der Erde. Mit der Betonung auf du. Es gibt viele Menschen auf der Erde, aber du bist das Salz. Jesus spricht diesen Satz wie eine allgemeingültige Wahrheit aus. Es ist nicht an Zeiten und Epochen gebunden. Wer Jesus nachfolgt, der ist Salz der Erde, egal ob das damals war, ob das heute ist oder ob das irgendwann in der Zukunft sein wird. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann liegt in diesem ihr seid auch ein Auftrag, ein göttlicher Auftrag. Jesus hat uns zu etwas bestimmt, er hat uns zu etwas berufen. Und in diesem Auftrag liegt dann auch eine besondere Würde. Ich meine, wenn mein Chef mir irgendeinen Auftrag gibt, Matthias, tu mal dies oder tu mal jenes, dann könnte ich mich manchmal schon ganz gut dabei fühlen. Ich persönlich habe einen Auftrag vom Chef bekommen, den ich ausführen darf. Das macht etwas mit mir. Oder wenn irgendwie ein mächtiger, einflussreicher Mensch uns einen Auftrag gibt, den wir für ihn ausführen dürfen, dann zeigt das, dass wir dieser Person wichtig sind. Dann zeigt das, dass wir Vertrauen haben bei der anderen Person. Und jetzt ist Gott ja nicht irgendwie ein Vorgesetzter, sondern Gott ist ja derjenige, der das Universum geschaffen hat. Alles das, was wir sehen, alles das, was wir sind, das hat er geschaffen. Und wenn dieser Gott uns einen Auftrag gibt, wow, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht vor Stolz platzen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott sich entschieden hat, mit uns hier auf dieser Erde zusammenzuarbeiten. Gott ist die höchste Autorität des Universums. Ihr seid das Salz der Erde. Und Jesus benutzt die Gegenwartsform. Das bedeutet, er bezieht sich auch auf die Erde, auf der wir leben. Er bezieht sich nicht auf die neue Erde, auf das, was mal kommen wird. Wenn Offenbarung 21 nachlesen, dann können wir da auch von der neuen Erde, die Jesus schaffen wird, etwas lesen. Nein, er bezieht sich auf die Erde, er bezieht sich auf das Jetzt. Das bedeutet, der Auftrag gilt heute. Salz. Wozu kann man Salz gebrauchen? Ich habe gehört, wenn man irgendwelche Flecken in der Kleidung hat und man streut dann Salz drauf, dann geht der Fleck wieder raus. Stimmt das? Habe ich gehört. Ich mache keine Flecken bei mir in der Kleidung, hoffe ich zumindest. Darum geht es aber nicht. Ich koche mir auch relativ regelmäßig was zu essen und es ist schon mal vorgekommen, dass mir das Essen gar nicht geschmeckt hat. Nun habe ich kurz nachgedacht und dann fiel mir ein, vielleicht habe ich das Salz vergessen. Und dann nehme ich ein bisschen, gar nicht viel. Ich meine, ich habe da einen großen Topf und nehme ich nur so ein bisschen Salz und plötzlich schmeckt das Essen. In der damaligen Zeit wurde Salz aber auch dazu verwendet, um Essen haltbar zu machen. Wenn man ein Tier erlegt hat und dann das Fleisch in Stücke geschnitten hat, was soll man damit machen? Wer schon mal rohes Fleisch zu Hause hat, weiß, das kann man nicht einfach so liegen lassen. Das wird faul. Aber wenn man das in Salz einlegt, dann wird es haltbar gemacht. Und damals gab es keinen Strom, es gab keine Tiefkühltruhen. Das war die Art und Weise, wie man sich mit Nahrung versorgt hat. Und wir sehen daraus, aus dem Ganzen, aus diesen drei Beispielen, dass Salz eine Kraft in sich trägt. Man benötigt nur verhältnismäßig wenig an Salz, um eine große Wirkung zu erzielen. Wenn ich dann mit so einem großen Topf mit irgendwie einem leckeren Gericht koche, dann reicht dann irgendwie so ein gestrichener Teelöffel Salz raus, damit das ganze Essen schmeckt. Gut, wer in einer großen Küche arbeitet, der hat nicht nur einen Teelöffel, da schmeißt man manchmal da eine ganze Menge rein. Aber im Vergleich zu dem restlichen Essen ist das Salz verschwindend gering. Da könnte man meinen, das macht doch gar keinen Unterschied, ob das jetzt da drin ist oder nicht. Und das bedeutet auch für uns, wenn wir das Salz der Erde sind, wir müssten gar nicht viele sein, um eine Auswirkung zu haben. Wir müssten nicht in der Mehrheit sein. Wir können ja mal in unserer Stadt, in der wir leben, zählen, wie viele Menschen am Sonntagmorgen im Gottesdienst sind oder am Sonntagabend. Und dann können wir das vergleichen mit der Anzahl der Bewohner, die in unserer Stadt leben. Und dann könnte man denken, das ist ja eine verschwindend kleine Menge an Menschen, die im Gottesdienst sind. Aber das muss uns nicht davon abhalten, den Auftrag, den Jesus uns gibt, auszuführen. Wenn wir Salz sind, müssen wir nicht viele sein, sondern wenn wir Salz sind, haben wir auch als wenige Menschen eine große Auswirkung. Wie ist dieses Bild jetzt im Genauen zu verstehen? Jesus will ja nicht irgendwie, dass wir wie ein Salzstreuer durch die Gegend rennen oder so. Ich fange mal vom hinteren Teil des Verses an. Und da steht dann, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Also nutzloses Salz hat keinen Zweck. Warum hat man das dann, wenn man damit nicht mehr salzen kann? Der einzige Zweck ist dann noch das einfach wegkippen, loswerden, nach draußen kippen und die Leute können drauf rumlaufen. Und dieses Wegschütten erinnert mich an dieses Herauswerfen, was Jesus auch benutzt in Gleichnissen, in diesen Gleichnissen, die von der Endzeit sprechen, von dem letzten Gericht. Jesus verwendet das mehrfach in der Bibel, zum Beispiel auch dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da ist ein reicher Grundbesitzer, der seinen Knechten verschiedene Anzahl an Talenten gibt. Und einer, der vergräbt das Talent, was er bekommen hat. Er macht damit gar nichts. Und als der Herr wieder zurückkommt, da gräbt es aus und gibt das einfach wieder zurück. Er hat nicht damit gearbeitet. Die anderen Knechte haben mit den Talenten gearbeitet und vermehrt. Und Jesus sagt zu diesem unnützen Knecht, ne, unnützes Salz, unnützer Knecht, sagt zum unnützen Knecht, warum hast du nichts damit getan? Du hast den Auftrag, den ich dir gegeben habe, nicht ausgeführt, deshalb wirst du hinausgeworfen. Das bedeutet für uns, dass dieser Salzauftrag, so nenne ich das mal, für uns gilt, so lange, bis Jesus wiedergekommen ist. Es ist kein kurzfristiger Auftrag. Der Auftrag dauert schon seit ungefähr 2000 Jahren. Eigentlich ist das ist ein echter Dauerauftrag, oder? Salz ist im Alten Testament auch ein Zeichen von Dauer. In 2. Chronik 13, Vers 5 können wir nachlesen, dass Gott dem König David und seinen Nachkommen versprochen hat, dass das Königtum über Israel auf ewig in seiner Familie bleibt. Und zwar durch einen Salzbund. Gott hat einen Vertrag mit David und seinen Nachkommen geschlossen und den nennt er Salzbund. Ein Bund, der sinnbildlich haltbar gemacht worden ist mit Salz. Ein Bund, der ewig gilt. Und wenn wir dieses Bild auf den Predigttext übertragen, dann bedeutet das, dass die Nachfolger von Jesus den Auftrag haben, die Erde zu konservieren. Ich meine das jetzt nicht ökologisch, sondern ich meine es in einem geistlichen Sinne. Wenn wir die Nachfolger von Jesus, das Salz der Erde sind, dann gibt es noch Gnadenzeit. Noch haben die Menschen Zeit. Gott hat das Gericht noch nicht gesprochen. Die Sünde der Menschheit stinkt also noch nicht bis zum Himmel. Wir sind noch da. Wir haben den Auftrag, das aufzuhalten. Und wenn ich dann in der Bibel nachlese, da sehe ich auch an mehreren Stellen, dass das auch vorkommt. Zum Beispiel hat Gott beschlossen, Sodom zu vernichten, weil die Sünde zum Himmel geschrien hat. Und er hat das Abraham mitgeteilt. Und Abraham sagt, Gott, du kannst doch die Menschen nicht einfach vernichten. Und er hat dann Gott runtergehandelt bis auf 10 Personen. Und Gott hat dann versprochen, wenn nur 10 Personen in der Stadt gerecht sind, dann werde ich die Stadt verschonen. Oder in 2. Mose 32, da lesen wir die Geschichte, dass das Volk Israel auf dem Zug von Ägypten in das verheißene Land sich ein goldenes Kalb gebaut hat, als Mose mal ein paar Tage nicht da war. Und Gott war darüber so zornig, dass er das Volk vernichten wollte und mit Mose einen neuen Anfang starten wollte. Und Mose sagt, Gott, das kannst du doch nicht tun. Du hast das Volk doch herausgeführt. Was werden denn die anderen Völker sagen, wenn du das Volk, das du herausgeführt hast, vernichten wirst? Tu das nicht. Ein Mann, Mose, und ein ganzes Volk. Dieser eine Mann, der quasi den Salzauftrag wahrgenommen hat, hat verhindert, dass das ganze Volk vernichtet wird. Diese Beispiele zeigen, dass in den Augen Gottes die gerechten Menschen das Gericht Gottes aufschieben können. Und in die genau die gleiche Kerbe schlägt auch Petrus, als er in den Gemeinden sagt, die fragen sich, ja, wann kommt denn Jesus endlich? Wir warten schon seit einigen Jahren und er hat versprochen, dass er wiederkommt, aber wo ist er denn, wo bleibt er denn? Und da sagt dann der Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße findet. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott möchte, dass alle Menschen auf dieser Welt ihn erkennen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Salzauftrag für uns, die wir Jesus nachfolgen, besteht also darin, dass das Gericht Gottes, das definitiv kommen wird, dass es aber auf sich warten lässt, dass die Menschen Zeit haben, dass die Menschen Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und damit ist der Salzauftrag gleichzeitig auch ein Gnadenauftrag an uns. Wir haben den Auftrag, die Gnadenzeit auf dieser Erde zu verlängern. Das ist unser Dienst an der Menschheit. Und als ich mir das mal so darüber nachgedacht habe, dachte ich, was ist das für eine Verantwortung, die Gott da uns gibt? Wir sind dafür verantwortlich. Wenn das Salz nicht mehr salzt, oder anders gesagt, wenn die Nachfolger von Jesus ihren Salzauftrag nicht mehr nachkommen, ja, was ist dann? Wenn ein Arbeitgeber oder wenn ich als Arbeitnehmer einen Vertrag mit einem Arbeitgeber abschließe, dann habe ich Rechte und Pflichten. Ich bekomme Gehalt und als Gegenleistung dafür kann der Arbeitgeber mit meiner Arbeitsleistung rechnen. Das wird dann in einem Vertrag auch entsprechend geregelt. Und so machen das wahrscheinlich die meisten Menschen hier in unserem Land, dass sie so arbeiten. Na gut, einige sind auch selbstständig. Aber wenn ich dann als Arbeitnehmer meine vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkomme, dann darf der Arbeitgeber mich abmahnen und gegebenenfalls auch kündigen. Wenn ich also nur rumsitze, Löcher in die Luft starre und auf das nächste Gehalt warte, dann bin ich für den Arbeitgeber wertlos. Er hat keinen Nutzen an mir. Er hat für mich keine Verwendung. Und so gibt es auch im deutschen Recht die Möglichkeit, dass er mich dann loswerden kann. Also eigentlich ist das ja bekannt, es ist ganz normal, es ist ein Vorgang, den wir kennen. Wir haben Rechte und Pflichten und dafür, dass wir etwas bekommen, müssen wir auch etwas geben. So funktioniert das Leben hier auf dieser Erde. Nun, ist Gott nicht nur irgendwie so ein Arbeitgeber und wir haben auch keinen Arbeitsvertrag unterschrieben oder so, aber trotzdem kann man das ganz gut vergleichen. Jesus hat uns nämlich in die Nachfolge gerufen und wir sind diesem Ruf gefolgt. Wir haben Ja zu Jesus gesagt. Gott hat einen Plan mit dieser Welt und er hat sich dazu entschieden, diesen Plan mit uns und durch uns auszuführen. Er möchte das nicht einfach über unseren Kopf hinweg durchsetzen, sondern hat gesagt, das ist mein Plan, aber ihr setzt ihn um. Jetzt bekomme ich nicht irgendwie Gehalt von Gott auf mein Konto gezahlt, aber es wartet auf mich etwas, und zwar das ewige Leben. Und wenn ich die Offenbarung lese, dann ist das mit Worten nicht zu beschreiben, was auf mich wartet. Und dann ist es auch mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, was mich erwartet. Dieses ewige Leben bedeutet Gemeinschaft mit Gott, dass wir nicht nur von ihm wissen oder von ihm lesen oder ihn irgendwie spüren, sondern dass wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht, so wie er wirklich ist. Das ist doch eine... Seid ihr gar nicht neugierig, ne? Wie ist eigentlich Gott? Wie sieht Gott eigentlich aus? Wie ist das mit ihm zu sprechen? Wie würde er auf meine Fragen reagieren? So ein bisschen kann man das vielleicht erahnen, aber ich bin gespannt auf das, was kommt. Also ich freue mich auf die Ewigkeit mit ihm. Wenn wir aber dann sagen, na gut, wir folgen Jesus nach, aber den Auftrag, den er uns dann gibt, den wollen wir nicht ausführen, dann sind wir so wie das Salz in einem Salzfass, was man dann rausnimmt und es hat gar keine Salzwirkung mehr. Das Salz und auch dann wir haben keine Bestimmung mehr, wir können unsere Bestimmung nicht mehr erfüllen. Diesen Salzauftrag hat Jesus uns gegeben, keinem anderen sonst, nur uns. Sonst kann ihn keiner ausführen. Also wenn wir dem Auftrag nicht nachkommen, wer soll das dann also tun? Die logische Konsequenz ist, dass was wertlos ist, das wirft man weg. Gut, ich weiß, zumindest die Männer sind Jäger und Sammler. Ich bin eher so der Sammler. Ich muss mich immer überwinden, was wegzuwerfen. Aber wenn wirklich was kaputt, nutzlos, wertlos ist, dann geht das relativ einfach, selbst bei mir. Oder wenn irgendwie Essen ungenießbar geworden ist, was bei mir sehr selten vorkommt, aber es kommt auch mal vor, was soll man damit machen? Na gut, wenn man dann Schweine hat oder sowas vielleicht und das vertragen, dann kann man denen was geben oder sonst irgendwelche Haustiere, aber ansonsten landet das in der Mülltonne. Und wenn wir unserem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nicht nachkommen können, dann werden wir im Endgericht, dann wenn Gott einmal Gericht halten wird, nicht bestehen können. Und dieses Wegschütten oder dieses Hinauswerfen, das passiert dann, wenn Gott am Ende der Tage, dann wenn die Erde ans Ende kommt, wenn er die Menschen richten wird. Es geht also hier nicht um so alltägliche Fehler, die jeder von uns macht. Da können wir Gott um Vergebung bitten und er vergibt uns sehr gerne. Es geht auch nicht darum, dass wir niemals versagen dürften. Gott weiß ja, wie wir als Menschen gestrickt sind, was so unsere Stärken und was für Schwächen sind. Jesus ist ja für diese ganzen Dinge am Kreuz gestorben, damit wir deswegen nicht angeklagt werden können, sondern es geht hier um Menschen, ich würde mal sagen, mit einem Kalkül, die einerseits, weil sie nicht wissen, was nach dem Tod kommt, ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen, aber auf der anderen Seite sich an dem Auftrag, den Jesus gibt, nicht beteiligen möchten. Oder kurz gesagt, Menschen, die nur Rechte haben wollen, ohne Pflichten. Noch ein paar Schlussgedanken. Zur Zeit von Jesus wurde das Salz zum Teil am Toten Meer abgebaut. Und das kam nicht in dieser Reinheit an, wie wir das kennen, wenn wir irgendwo Salz einkaufen. Und wenn man das Salz zu lange lagerte, dann hat das schnell stockig geschmeckt oder hat einen faden Geschmack angenommen und man wollte das nicht ins Essen tun oder auch nicht Essen damit haltbar machen. Deshalb wurde es in der Regel schnell verbraucht. Wenn man Salz hatte, kam es auch ins Essen, kam es auch an die Lebensmittel. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei uns. Wenn wir nur irgendwo in der Ecke herumdümpeln, dann werden wir fad und stockig. Aber wenn wir an die Menschen kommen, wenn wir den Auftrag umsetzen, dann erfüllen wir unseren Zweck. Manchmal bin ich ganz erschrocken über die Gedanken, die ich so habe. Die Gedanken, die sich in meinen Gehirnzellen so entwickeln, ohne dass ich da so großen Einfluss drauf nehmen kann. Und ich bin froh, dass meine Gedanken nicht gleich zu einer Tat werden, sondern dass ich so ein Gewissen dazwischen geschaltet habe, das mich daran hindert, dass alle meine Gedanken gleich Realität werden. Trotzdem kann man quasi täglich in den Nachrichten lesen oder hören oder sehen, zu welchen Untaten der Mensch in der Lage ist. Manchmal frage ich mich, wie kann es eigentlich sein, dass unsere Welt, die doch so gottlos geworden ist, noch nicht zugrunde gegangen ist, noch nicht verfault ist in diesem biblischen Sinne. Und dann habe ich immer die Hoffnung, dass noch genug Salz vorhanden ist, dass es noch genug Nachfolger von Jesus gibt, die den Auftrag nachkommen. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen. Salz hat nur dann Kraft, wenn es angewendet wird. Wenn ich Essen koche und das Salz bleibt im Schrank stehen, schmeckt mein Essen nicht. Das Salz muss ins Essen. Oder wenn man irgendwelche Lebensmittel halt, die mit Salz haltbar gemacht werden, dann hilft das nicht, wenn das Salz im Salzfass liegen bleibt. Das Fleisch fängt an zu faulen. Das Salz muss ans Fleisch. Den Auftrag, den Jesus uns gibt, den hat er uns vom Ende her, vom Ziel her uns erklärt und hergedacht. Wir wissen schon jetzt Sinn und Zweck, wir wissen, warum wir etwas tun sollen. Wir machen nicht einfach nur irgendwie im blinden Gehorsam, dass wir Jesus folgen, sondern wir wissen auch, warum wir das tun. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte bei diesem Auftrag dabei sein. Du auch? Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass du gute Gedanken hast. Ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Ich danke dir, dass wir mit dir gemeinsam leben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns so viel Vertrauen entgegenbringst, dass du uns mit in deine Pläne einbeziehst. Danke, dass du uns daran beteiligst, an dem, was du hier auf dieser Erde tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir das nicht irgendwie leichtfertig hinnehmen oder auf die leichte Schulter nehmen, sondern ich möchte dich bitten, dass wir uns bewusst sind, was für eine große Verantwortung wir tragen. Eine Verantwortung, die uns auch Freude machen kann, auch wenn es schwierig ist. Eine Verantwortung, die anderen Menschen die Möglichkeit, den Weg zu dir zu finden. Jesus, was gibt es Besseres? Was gibt es Besseres? Also möchte ich dich bitten, dass überall da, wo wir in unserem Herzen vielleicht schon ein wenig zurückgeschaltet haben oder wo wir Dinge nicht so ganz ernst genommen haben, dass du uns da wieder schärfst, dass du uns wieder neu deutlich machst, wie wichtig es ist, diesen Auftrag mit dir zu leben. Und das Schöne ist ja, wir müssen das gar nicht alleine tun. Du bist ja immer an unserer Seite. Danke dafür. Danke, dass dein Salzauftrag und dein Gnadenauftrag durch uns an diese Welt gerichtet ist. Und danke, dass wir dabei sein dürfen, Jesus.